1935. Deutschland ist nicht wiederzuerkennen. Adolf Hitler hat sich als unangefochtener Führer etabliert. Doch während er das Land nach innen kontrolliert, richtet sich sein Blick zunehmend nach außen. Die Welt sieht mit Besorgnis, wie Hitler die Grundlagen für einen neuen Krieg legt und dabei geschickt Täuschung, Propaganda und Gewalt einsetzt. Willkommen zurück zu Machtergreifung, wie Hitler die Demokratie zerstörte. In dieser Episode werfen wir einen Blick darauf, wie Hitler die internationale Bühne nutzte, um seine aggressiven Ziele voranzutreiben und die Welt an den Rand des Abgrunds zu bringen.
Ein Land stürzt in die Dunkelheit. Eine Demokratie wird zerstört. Ein Regime des Schreckens erhebt sich. Machtergreifung, wie Hitler die Demokratie zerstörte. Eine wahre Geschichte von Macht, Verrat und den fatalen Konsequenzen des Schweigens.
Als Adolf Hitler 1933 Reichskanzler wurde, war eines seiner zentralen außenpolitischen Ziele die Revision des Versailler Vertrags. Für viele Deutsche symbolisierte dieser Vertrag die Demütigung und die wirtschaftliche Ausblutung ihres Landes nach dem Ersten Weltkrieg. Hitler nutzte diesen weit verbreiteten Unmut geschickt, um seine Macht zu festigen und eine aggressive Außenpolitik zu rechtfertigen. Der Versailler Vertrag, 1919 unterzeichnet, hatte Deutschland harte Bedingungen auferlegt. Gebietsverluste, die Abrüstung der Streitkräfte und massive Reparationszahlungen hatten das Land politisch geschwächt und wirtschaftlich destabilisiert. Für Hitler war der Vertrag nicht nur ein Symbol nationaler Erniedrigung, sondern auch ein Hindernis für seine Vision eines Großdeutschen Reiches. Bereits in seiner ersten Regierungserklärung im März 1933 machte Hitler seine Absichten deutlich. Er sprach von der Wiederherstellung der Ehre und Stärke Deutschlands und forderte die Rücknahme der ungerechtfertigten Beschränkungen des Versailler Vertrags. Doch seine Worte waren geschickt gewählt. Sie klangen wie ein Appell an die internationale Gemeinschaft, waren aber in Wahrheit der Auftakt zu einer radikalen Aufrüstung. Ein zentraler Schritt war der Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund im Oktober 1933. Hitler erklärte, dass Deutschland in einer Organisation, die ihm angeblich die Gleichberechtigung verweigere, keinen Platz habe. Der Austritt war ein symbolischer Akt, der Deutschland auf den Weg der Isolation führte, gleichzeitig aber die Basis für die Wiederaufrüstung schuf. Diese Wiederaufrüstung war ein Kernstück von Hitlers Plan. Unter dem Deckmantel von Arbeitsbeschaffungsprogrammen begann er, die Reichswehr heimlich auszubauen. Die Begrenzung der Truppenstärke auf 100.000 Mann, die der Versailler Vertrag auferlegt hatte, wurde bald ignoriert. Bereits 1935 verkündete Hitler öffentlich die Einführung der Wehrpflicht, ein offener Bruch des Vertrags, der von der internationalen Gemeinschaft nur mit halbherzigen Protesten beantwortet wurde. Ein weiterer Meilenstein war die Remilitarisierung des Rheinlandes im März 1936. Das Rheinland, das laut Versailler Vertrag entmilitarisiert bleiben musste, wurde von deutschen Truppen besetzt. Dieser Schritt war ein enormes Risiko. Wäre Frankreich militärisch eingeschritten, hätte Deutschland kaum Widerstand leisten können. Doch die westlichen Mächte reagierten nicht. Ein Signal, das Hitler als Schwäche deutete und das ihn ermutigte, weiterzugehen. Hitler nutzte die Revision des Versailler Vertrags nicht nur, um seine außenpolitischen Ziele zu erreichen, sondern auch, um die deutsche Bevölkerung hinter sich zu vereinen. Jede Verletzung des Vertrags wurde als Triumph gefeiert, als Wiederherstellung der nationalen Stärke. Die Propaganda tat ihr Übriges, um diese Erfolge zu glorifizieren und Hitlers Bild als Retter Deutschlands zu festigen. Doch hinter diesen scheinbaren Siegen verbargen sich die dunklen Absichten des Regimes. Die Revision des Versailler Vertrags war nicht nur eine Frage nationaler Souveränität, sie war der erste Schritt auf dem Weg zu einem expansiven, kriegerischen Deutschland. Die internationale Gemeinschaft, die glaubte, durch Zugeständnisse Frieden bewahren zu können, unterschätzte die wahren Ziele Hitlers. Der 14. Oktober 1933 markierte einen symbolträchtigen Wendepunkt in der deutschen Außenpolitik. Adolf Hitler verkündete an diesem Tag den Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund. Diese Entscheidung war nicht nur ein kalkulierter Bruch mit der internationalen Gemeinschaft, sondern auch ein geschickter Schachzug, um Deutschlands Isolation zu überwinden und die Grundlagen für eine aggressive Außenpolitik zu schaffen. Der Völkerbund war nach dem Ersten Weltkrieg gegründet worden, um den Frieden in Europa zu sichern. Doch für Hitler und die Nationalsozialisten war die Organisation ein Symbol der Erniedrigung. Sie sahen den Völkerbund als Instrument der Siegermächte, das Deutschland unterwarf und seine Souveränität beschränkte. Der Austritt war ein deutliches Signal. Deutschland würde sich nicht länger an internationale Regeln halten. Hitler präsentierte den Austritt propagandistisch als Akt der Befreiung. In seinen Reden betonte er, dass Deutschland nur dann Gleichberechtigung erlangen könne, wenn es sich von den Ketten des Versailler Vertrags löse. Viele Deutsche sahen in diesem Schritt eine Wiederherstellung der nationalen Ehre und Hitlers Popularität stieg weiter an. Doch der Austritt aus dem Völkerbund war nur der Anfang. Hitler plante bereits den nächsten Schritt, die Remilitarisierung des Rheinlandes. Nach dem Versailler Vertrag war das Rheinland entmilitarisiert worden, um Frankreich vor einer möglichen deutschen Aggression zu schützen. Doch Hitler betrachtete diese Beschränkung als Demütigung und als Hindernis für seine militärischen Pläne. Am 7. März 1936 setzte Hitler seinen Plan in die Tat um. Unter dem Vorwand, die Souveränität Deutschlands zu verteidigen, marschierten deutsche Truppen ins Rheinland ein. Dieser Schritt war eine klare Verletzung des Versailler Vertrags und des Locarno-Pakts, der die Grenzen in Europa sichern sollte. Doch Hitler nahm das Risiko in Kauf. Die Rheinlandbesetzung war ein kalkuliertes Wagnis. Die deutsche Armee war zu diesem Zeitpunkt weder stark noch gut ausgerüstet. Wäre Frankreich militärisch eingeschritten, hätte Deutschland kaum Widerstand leisten können. Doch die westlichen Mächte, erschöpft vom Ersten Weltkrieg und in einer Politik der Beschwichtigung gefangen, reagierten nicht. Hitler wertete die Zurückhaltung der internationalen Gemeinschaft als Schwäche und als stillschweigende Zustimmung. In einer Rede erklärte er triumphierend: Wir haben unsere Grenzen gesichert und unsere Ehre wiederhergestellt. Die Propaganda glorifizierte den Einmarsch als einen Akt nationaler Wiedergeburt und die Begeisterung in der deutschen Bevölkerung war enorm. Doch die Besetzung des Rheinlandes war mehr als ein symbolischer Akt. Sie hatte weitreichende strategische und politische Folgen. Zum einen stärkte sie Hitlers Position im Inland, da sie ihn als starken Führer präsentierte, der in der Lage war, Deutschlands Interessen durchzusetzen. Zum anderen verschob sie das Machtgleichgewicht in Europa zugunsten Deutschlands und legte die Grundlage für weitere aggressive Schritte. Während Adolf Hitler im Inneren Deutschlands seine Macht konsolidierte und den Versailler Vertrag systematisch brach, richtete er seinen Blick auf die internationale Bühne. Die Schaffung strategischer Bündnisse war ein zentraler Bestandteil seiner Außenpolitik. Eine Politik, die auf Täuschung, Manipulation und skrupelloser Zielverfolgung basierte. Im Jahr 1936 nahm die deutsche Außenpolitik eine neue Wendung. Hitler suchte nach Partnern, die seine Revision des europäischen Machtgefüges unterstützen können. Die Gelegenheit dazu bot sich in Italien, wo Benito Mussolini, der faschistische Diktator, seine eigenen expansiven Ziele verfolgte. Die Beziehung zwischen Hitler und Mussolini war anfangs von Misstrauen geprägt, doch gemeinsame Interessen führten zu einer Annäherung. Die Annexion Äthiopiens durch Italien und die anschließenden Sanktionen des Völkerbundes hatten Mussolini isoliert. Hitler nutzte diese Gelegenheit und bot Italien diplomatische Unterstützung an. Dies war der Beginn der sogenannten Achse Berlin-Rom, die im November 1936 offiziell verkündet wurde. Die Propaganda inszenierte die Achse als eine Verbindung zwischen zwei starken Führern, die Europa gegen den Bolschewismus und die Schwäche der westlichen Demokratien verteidigen wollten. Parallel dazu suchte Hitler nach weiteren Verbündeten, um seine aggressive Außenpolitik abzusichern. Im selben Jahr schloss Deutschland mit Japan den Anti-Komintern-Pakt. Dieser Pakt war offiziell ein Abkommen zur Bekämpfung der kommunistischen Internationale, die als Werkzeug der Sowjetunion dargestellt wurde. In Wahrheit war er jedoch eine strategische Allianz, die auf die Eindämmung des sowjetischen Einflusses abzielte und Deutschlands Isolation weiter aufhob. Die Unterzeichnung des Anti-Komintern-Pakts war ein geschickter Schachzug. Sie stärkte die Beziehungen zwischen Deutschland und Japan, zwei Staaten mit ähnlichen Zielen, aber unterschiedlichen geostrategischen Interessen. Gleichzeitig signalisierte man der internationalen Gemeinschaft, dass Deutschland nicht mehr allein war. Ein kalkulierter Versuch, potenzielle Gegner zu verunsichern und die Position des Dritten Reichs zu stärken. Die Achse Berlin-Rom und der Antikominternpakt waren mehr als bloße diplomatische Vereinbarungen. Sie waren Teil eines größeren Plans, mit dem Hitler die Machtverhältnisse in Europa und darüber hinaus verschieben wollte. Doch hinter der Fassade von Freundschaft und Kooperation verbargen sich auch Spannungen. Mussolini betrachtete Hitler als Emporkömmling und Japan hatte wenig Interesse an Europas Angelegenheiten. Dennoch waren diese Bündnisse ein wichtiger Schritt auf dem Weg in den Krieg. Für die deutsche Bevölkerung wurden diese Abkommen als große diplomatische Erfolge dargestellt. Die Propaganda glorifizierte die neuen Bündnisse als Zeichen von Deutschlands Stärke und als Beweis dafür, dass das Land seinen Platz in der Welt zurückerobert hatte. Doch in Wahrheit waren die Achse Berlin-Rom und der Antikominternpakt Vorboten eines neuen globalen Konflikts. Im Jahr 1938 nahm Adolf Hitlers Expansionspolitik eine neue, beunruhigende Dimension an. Mit dem Anschluss Österreichs und der Sudetenkrise zeigte Hitler nicht nur seine skrupellose Entschlossenheit, die Grenzen Europas nach seinen Vorstellungen zu verschieben, sondern auch die Schwäche der westlichen Demokratien, die seinem aggressiven Vorgehen nichts entgegensetzten. Der erste Schritt in diesem Jahr des Umbruchs war der Anschluss Österreichs. Bereits seit seiner Jugend hatte Hitler die Vision eines vereinten Großdeutschlands, in dem alle deutschsprachigen Gebiete vereint sein sollten. Österreich, Hitlers Geburtsland, spielte dabei eine zentrale Rolle. Die politische Situation in Österreich, geprägt von Instabilität und inneren Konflikten, bot Hitler die Gelegenheit, seine Pläne in die Tat umzusetzen. Im Februar 1938 forderte Hitler in einem Treffen mit dem österreichischen Kanzler Kurt Schuschnigg die Integration Österreichs ins Deutsche Reich. Unter massivem Druck und Drohungen erklärte Schuschnigg ein Referendum, um die Unabhängigkeit Österreichs zu sichern. Doch bevor es dazu kommen konnte, setzte Hitler seine Truppen in Bewegung. Am 12. März 1938 marschierte die Wehrmacht in Österreich ein, ohne auf Widerstand zu stoßen. Die Propaganda inszenierte den Anschluss als triumphalen Akt der Vereinigung. Bilder von jubelnden Menschenmengen und von Hitler, der in Wien eintraf, wurden weltweit verbreitet. Doch hinter der Fassade der Begeisterung verbargen sich Angst und Zwang. Politische Gegner wurden verhaftet und jüdische Bürger erlebten eine Welle der Gewalt und Diskriminierung, die das Vorzeichen für kommende Gräueltaten war. Nur wenige Monate später wandte sich Hitler der Tschechoslowakei zu, wo die Sudetenkrise die internationale Aufmerksamkeit fesselte. Das Sudetenland, ein Gebiet mit einer großen deutschsprachigen Bevölkerung, wurde von Hitler als unterdrückt dargestellt. Er forderte die Abtretung des Gebietes an Deutschland und schürte gleichzeitig Spannungen, um seine Forderungen zu untermauern. Die tschechoslowakische Regierung lehnte die Forderung ab und bereitete sich auf eine mögliche militärische Konfrontation vor. Doch Hitler wusste, dass er auf die Unterstützung der westlichen Demokratien zählen konnte, oder vielmehr auf deren Beschwichtigungspolitik. In der Münchner Konferenz im September 1938 stimmten Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland der Abtretung des Sudetenlandes an das Deutsche Reich zu, ohne die tschechoslowakische Regierung einzubeziehen. Die Münchner Vereinbarung wurde von der westlichen Presse als Sieg des Friedens gefeiert. Premierminister Neville Chamberlain sprach von Frieden für unsere Zeit. Doch in Wahrheit war dies ein Triumph für Hitler. Er hatte sein Ziel erreicht, ohne einen Schuss abzugeben und gleichzeitig die Schwäche seiner Gegner offenbart. Für die deutsche Bevölkerung war dies ein weiterer propagandistischer Erfolg. Der Anschluss Österreichs und die Eingliederung des Sudetenlandes wurden als Beweise für die Stärke des Regimes gefeiert. Doch für Europa war es ein Schritt näher an den Abgrund. Hitler hatte nicht nur Territorium gewonnen, sondern auch das Vertrauen, dass die westlichen Mächte ihm keinen Widerstand leisten würden. Am Ende der 1930er Jahre hatte Adolf Hitler Deutschland in eine Position manövriert, die für viele unvorstellbar schien. Ein Land, das durch den Versailler Vertrag geschwächt und isoliert war, stand nun bereit, Europa in einen weiteren Krieg zu stürzen. Der Weg zum Krieg war jedoch kein Zufall. Er war das Ergebnis einer präzisen, rücksichtslosen und langfristigen Strategie. Nach den Erfolgen des Anschlusses Österreichs und der Annexion des Sudetenlands setzte Hitler seine aggressive Außenpolitik fort. Doch seine Pläne gingen weit über die Rückgewinnung deutschsprachiger Gebiete hinaus. Sein Ziel war ein Lebensraum im Osten. Eine Expansion, die nicht nur die Eroberung von Territorium, sondern auch die systematische Ausbeutung und Unterdrückung der dort lebenden Bevölkerung vorsah. Die nächste Zielscheibe war die Tschechoslowakei. Im März 1939 besetzte Hitler das restliche Land und machte es zu einem Protektorat Böhmen und Mähren. Dieser Schritt war ein Wendepunkt. Zum ersten Mal hatte Hitler nicht mit der Rechtfertigung einer deutschsprachigen Bevölkerung agiert, sondern offen gezeigt, dass seine Expansion keine Grenzen kannte. Gleichzeitig richtete sich Hitlers Blick auf Polen. Der Korridor, der Deutschland vom damals unter polnischer Verwaltung stehenden Danzig trennte, wurde zum Vorwand für weitere Forderungen. Doch dieses Mal reagierten die westlichen Demokraten anders. Großbritannien und Frankreich gaben Polen Sicherheitsgarantien, ein Zeichen dafür, dass sie bereit waren, sich Hitlers Expansion entgegenzustellen. Im August 1939 gelang Hitler jedoch ein diplomatischer Coup, der die Welt schockierte. Der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt, auch bekannt als der Molotow-Ribbentrop-Pakt. In diesem geheimen Abkommen teilten Hitler und Stalin Osteuropa untereinander auf. Für Hitler war dieser Pakt ein taktischer Schachzug, der ihm erlaubte, Polen ohne Furcht vor einem sowjetischen Eingreifen anzugreifen. Für Stalin war es eine Möglichkeit, Zeit zu gewinnen und das sowjetische Territorium zu erweitern. Am 1. September 1939 setzte Hitler seinen Plan in die Tat um. Deutsche Truppen marschierten in Polen ein und entfachten damit den Zweiten Weltkrieg. In einer Rede erklärte Hitler, dass Deutschland gezwungen sei, seine Rechte zu verteidigen und stellte den Angriff als notwendige Verteidigungsmaßnahme dar. Doch die Realität war eine andere. Der Angriff auf Polen war der erste Akt eines Krieges, der Europa und die Welt in den Abgrund stürzen sollte. Die Reaktion der westlichen Demokratien folgte schnell. Am 3. September erklärten Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg. Doch trotz dieser Kriegserklärungen unternahmen sie wenig, um Polen direkt zu unterstützen. Der sogenannte Sitzkrieg, bei dem die Alliierten kaum militärische Aktionen gegen Deutschland durchführten, zeigte, dass sie nicht auf die Aggression Hitlers vorbereitet waren. Für die deutsche Bevölkerung wurde der Beginn des Krieges von der Propaganda als notwendiger Akt der nationalen Verteidigung dargestellt. Die wahren Absichten des Regimes, die Eroberung und Unterwerfung Europas, blieben vorerst verborgen. Doch für viele war es klar, Hitler hatte Deutschland auf einen Weg geführt, von dem es kein Zurück mehr gab. Hitlers Außenpolitik war eine Mischung aus Täuschung, Drohung und Gewalt. Er nutzte die Schwächen der internationalen Gemeinschaft, um seine imperialistischen Ziele zu verfolgen und führte die Welt in die Katastrophe. In der nächsten Episode werfen wir einen Blick darauf, wie Deutschland für den Krieg mobilisiert wurde und welche Auswirkungen dies auf die deutsche Gesellschaft hatte.
Machtergreifung ist ein Podcast von 48 Forward, produziert von den 48 Forward Studios in München.
Sie haben nichts gelöscht. Sie haben nichts verboten. Sie haben einfach entschieden, was sichtbar ist. Du konntest sagen, was du willst, nur hat es niemand mehr gehört. Denn Öffentlichkeit war kein Ort mehr, sondern ein Algorithmus, ein Filter, ein System. Democracy Down ist ein Roman über das leise Ende der Demokratie. Ein Journalist erkennt, dass es nicht die Gewalt ist, die die Wahrheit auslöscht, sondern die Struktur, was wir sehen, was wir teilen, was wir glauben. Alles ist manipulierbar. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Democracy Down von Daniel Fürck. Ein Thriller über Sprache als Waffe und Demokratie als Opfer. Jetzt verfügbar. Überall, wo es Bücher gibt.